Schaut man sich die Inzidenz an, so ist diese im Kindesalter und im jungen Erwachsenenalter und aus Sicht des Hämatologen, der Erwachsene behandelt, ist das junge Erwachsenenalter zumindest bis 40 sehr, sehr gering. Danach beginnt es langsam zu steigen und die höchsten Inzidenzen sieht man bei den Patienten um das 70. Lebensjahr. Ähnlich ist die Altersverteilung, wenn man sich die Patienten, die an unserer Abteilung behandelt wurden und werden, ansieht. Sie sehen auch hier der Großteil der Patienten jenseits des 60. Lebensjahres, wobei Sie auch sehen, dass in dieser Alterskategorie der Anteil der Patienten, die keine intensive Therapie bekommen, zunimmt. Ist das dieses nicht zur Therapie gelangen bei den jüngeren Patienten, vor allem durch den Tod vor der Chemotherapie bedingt, so ist hier die Zahl der Patienten, die aufgrund von einer Komorbidität nicht mehr induzierbar sind, steigend. Das Alter ist auch einer der Hauptprognosefaktoren bei der AML. Hier an unsere Patienten, die wir in den letzten 38 Jahren therapiert haben. Sie sehen, die jungen Erwachsenen bis zum 40. Lebensjahr haben die beste Prognose, gefolgt von der Kohorte 40 bis 60. Dann hier die Patienten bis zum 70. Lebensjahr, bis zum 80. Lebensjahr und dann jenseits des 80. Lebensjahres. Natürlich muss man auch bedenken, dass bei einem 80-Jährigen schon von Natur aus die Lebenserwartung deutlich kürzer ist als bei einem 40-Jährigen. Die nicht gerade guten Überlebenskurven, die hier zu sehen sind, sind dem geschuldet, dass das doch die Patienten der letzten 38 Jahre sind und in einer nächsten Dias werde ich Ihnen dann zeigen, wie sich die Entwicklung in den letzten Jahren, auch was das Outcome betrifft, geändert hat. Zuerst aber zur Induktionstherapie, denn ohne eine adäquate Induktionstherapie kann man bei einer AML keine Langzeitremission erreichen. Und hier sieht die Hämatologen was sehr, sehr Konservatives. Yates hat 1982 sein 3+7 Schema publiziert und eigentlich ist es noch immer das Rückgrat der Induktionstherapie, bestehend aus einem Anthrazyklin für 3 Tage, einem Cytarabin für 7 Tage. Die Dosierung des Anthrazyklins, vor allem des Daunorubicins, war in den letzten Jahren immer eine große Diskussion. Mittlerweile hat man sich eigentlich darauf geeinigt, so diese 60 Milligramm Daunorubicin anhand der Publikation von Burnett vom MRC. Durch diese erste Induktion kann man ca. bei 50-60% der Patienten eine Remission, sprich eine Krankheitsfreiheit, vorübergehend zumindest erreichen. Beim Rest der Patienten, bei denen eine Blastenpersistenz besteht, wissen wir, dass wir noch immer eine Chance von ca. 50% haben, in eine Remission zu gelangen. Und daher ist sicherlich bei allen Zentren eine zweite Induktionstherapie Standard. Die Schemata hier sind nicht wirklich standardisiert. Bei uns als Beispiel hier das MIDAC-Protokoll mit hochdosiertem ARAC und Mitoxantron, das bei älteren Patienten dosisreduziert verabreicht wird. Die 60 Jahre sind nicht so genau, man kann es eher so wie in Wien die rote Ampel sehen. Sollte man trotzdem über die Straße gehen, muss man sehr auf den Patienten aufpassen, sprich muss aufpassen, ob der Patient das wirklich verträgt. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch jüngere Patienten, wo man sagt, aufgrund des Zustandes würde ich hier eher eine Dosisreduktion machen. Eine dritte Induktion, wie sie bei uns möglich ist, ist das FLEG-Protokoll. Die Hauptnebenwirkung der Induktionstherapie ist das neutropene Fieber, das bei ca. 80% der Patienten auftritt und das zu Sepsis führen kann, die gemeinsam mit Blutungskomplikationen bei ca. 16% unserer Patienten in der Induktionsphase dazu führt, dass sie intensivpflichtig werden, wie wir gemeinsam mit Peter Schelonkowski zeigen konnten. Diese hohe Komplikationsrate bei gewissen Patientenkohorten hat auch dazu geführt, dass gerade bei älteren Patienten durch die neuen demethylierenden Substanzen nicht alle Patienten hier entsprechend mit Induktionstherapie therapiert werden, sondern dass hier das Vitaza oder das Decitabin zum Einsatz kommen, wo wir eine Ansprechrate auch von ca. 50% haben. Der Nachteil allerdings ist, dass hier eine Dauertherapie bei den Patienten notwendig ist, denn sobald ich mit der Therapie aufhöre, wird mir der Patient wieder relapsieren. Hier die Ergebnisse der Induktionstherapien. Beim Patienten bis zum 50. Lebensjahr liegt das um die 80%. Danach, vor allem nach 55, geht es hinunter und wir haben Remissionsraten zwischen 50 und 60%. Das sieht man auch sehr schön an unseren Überlebenskurven. also CR-Raten bei den unterschiedlichen Protokollen. Hier ein Protokoll, das nur bei Patienten unter dem 60. Lebensjahr durchgeführt wurde, wo wir 80% Remissionsraten haben. Hier die Remissionsraten bei den älteren Patienten. Hier nun die versprochene Aufteilung nach Zeit, wie das Ansprechen ist. Und Sie sehen, dass bei den jetzigen Induktionsprotokollen das Overall Survival, das Gesamtüberleben der Patienten, signifikant besser ist im Vergleich zu den historischen Daten. Und das ist vor allem der Verbesserung der Konsolidierungsstrategien geschuldet. Konsolidierungstherapie ist jene Therapie, die ich bei der AML dann durchführe, wenn ich schon eine Remission erreicht habe, um noch residuelle Blasten, die ich mikroskopisch nicht mehr detektieren kann, zu eradizieren. Es gibt einerseits die Möglichkeit der Chemotherapie, andererseits die Knochenmarktransplantation. Chemotherapie mit Standarddosierung wurde bei uns zum Beispiel hier in der 9207er Studie gemacht, wo wir im Rahmen einer internationalen Studie hier mitgemacht haben. Und Sie sehen, ein dosisreduziertes 3+7 Schema hat kaum eine Langzeitfolge, einen Benefit für die Patienten, was das rezidivfreie Überleben betrifft. Deutlich besser seit 1994, seitdem Bob Meyer sein Hochdosis ARAC publiziert hat, und bei Patienten unter dem 60. Lebensjahr hat das eben zu einem Langzeitremission von um die 45% geführt. Neben der hohen Hochdosis-Konsolidierungstherapie hier auch natürlich die hohe Transplantationsrate von nahezu 45% in dieser Kohorte. Ältere Patienten, sprich die über dem 60. Lebensjahr, tolerieren das Hochdosis-ARAC nicht, weil sie sehr viele neurologische Nebenwirkungen haben. Und hier hat Professor Lechner damals versucht, das Ganze auf 1 Gramm zu reduzieren. Und das hat sich auch durchgesetzt bei uns. Wir konnten das 2004 publizieren, dass wir hier erstmals bei Patienten auch über dem 60. Lebensjahr ein Plateau erreicht haben, was das rezidivfreie Überleben betrifft. Hier nun das aktuelle Protokoll, das 2008er Protokoll, wo das Langzeitüberleben noch deutlich besser ist. Wir haben hier einerseits die Konsolidierungstherapie durch ein FLAG-Protokoll weiter intensiviert. Nummer 2, hier haben wir sehr viele Patienten inkludiert, die im Rahmen unserer österreichischen Multicenter-Studie, was die Konsolidierung betrifft, eingeschlossen haben. Und wenn man sich einen anderen Anfang ansieht, das Alter. Ist hier das mediane Alter der Population 68 Jahre, ist es hier 70 Jahre. Die Hauptfrage, wenn man den Patienten hat zur Konsolidierungstherapie, ist, inwieweit brauche ich eine Chemotherapie, inwieweit brauche ich eine Transplantation. Und hier deshalb so genau das Abwägen, weil die normale konventionelle Chemotherapie eine Mortalität von 1-2% hat, die Transplantation von 10-20% hat. Und daher ist eine entsprechende Risikostratifizierung eine grundsätzliche Bedingung, um hier eine weitere Therapie durchzuführen. Zentral noch immer die Chromosomenanalyse, hier zum Beispiel anhand der Hovon-Kriterien, wo hier die Patienten mit günstigen Chromosomen, also die CBF-Leukämien, das beste Überleben haben, gefolgt von den Patienten mit normalem Chromosomensatz, mit nicht monosomalen chromosomalen Aberrationen und monosomalen chromosomalen Aberrationen. Um hier allerdings eine weitere Risikostratifizierung zu machen, sind molekulare Marker vonnöten. Und hier eine Tabelle, die eine kleine Auswahl dieser Marker zeigt, hervorzuheben MPM1, FLT3 und CBW-Alpha, die bei Patienten mit intermediärem Chromosomensatz derzeit bereits in der Routine verwendet werden, um die Risikostratifizierung weiterzutreiben. KIT, um bei Patienten mit günstigem Chromosomensatz hier eine bessere Prognose zu haben. Und schlussendlich TET2, IDH2, TP53, ASXL1 und RUNX, die sozusagen am Sprung in die Klinik sind. Ein interessanter Punkt ist immer, wie ist der Prozentsatz der Patienten in einer Alterskohorte, der diese Marker wirklich exprimiert. Und hier ein Beispiel dazu aus unserer Kohorte wiederum, die MPM1 und die FLT3-Mutation. FLT3 eine ungünstige Mutation. Und Sie sehen, dass die über alle Altersgruppen eigentlich sehr gleich verteilt ist. Im Gegensatz dazu MPM1, das eigentlich einen stetigen Anstieg hat durch die Altersgruppen hindurch. Und bei unserer Kohorte war es auch der einzige unabhängige prognostische Parameter, der unabhängig von der Chromosomenanalyse war, wenn man das gemeinsam in einer Multivariat-Analyse mit FLT3, Bulk, ERK und MM1 analysiert hat. Und Sie sehen, Patienten mit intermediärem Chromosomensatz, die MPM1 mutiert waren, haben ein langzeitrezidivfreies Überleben, obgleich sie über 60 sind, von fast 40%, im Gegensatz zu den Patienten, bei denen eine Wild-Type-Mutation vorhanden ist. Und damit, um die Prognose abzuschließen, nochmal unsere Kohorte mit anhand der ELN-Klassifikation aufgesplittet. Hier die Patienten mit günstigem Chromosomensatz, das sind die CBF-Leukämien, und die Patienten mit MPM1, bei denen, auch wenn die Möglichkeit einer Transplantation besteht, diese upfront nicht durchgeführt wird. Das ist im Gegensatz zu den anderen Patienten. Und das Ganze ist nicht nur darin begründet, dass diese Patienten eine günstigere Prognose haben, sondern dass diese Marker auch monetiert werden können. Hier eben ein Beispiel, wo Sie sehen, eine Patientin, bei der durch die Induktionstherapie und entsprechende Konsolidierung eine hämatologische und molekulare Remission erreicht werden konnte. Bei dieser Patientin kam es dann im Verlauf nach einem Jahr zu einem molekularen Rezidiv, das bei noch immer hämatologischem Remission, und nachdem diese Patientin über dem 75. Lebensjahr war, war eine nochmalige Induktionstherapie oder Transplantation nicht möglich, aber Sie sehen, wir haben hier mit einer demyelinierenden Substanz therapiert und sie ist mittlerweile wiederum seit über 1,5 Jahren in einer kompletten molekularen Remission. Bei jüngeren Patienten würde man hier natürlich dann Richtung Transplantation schreiten. Nun zur AMLM3, zur Promyelozytenleukämie, die eigentlich eine ganz eigene Erkrankung geworden ist. Denn hier, wie Sie sicher wissen, ist durch den Einsatz von Vitamin A, kann es daher zu einer Ausdifferenzierung der leukämischen Blasten kommen und damit zu einer deutlichen Reduktion der Blutungsneigung, was auch zu einem signifikanten Absinken der Early Death Rate im Rahmen der Induktionstherapie führt. Mittlerweile ist für Patienten mit intermediärem oder niedrigem Risiko die Therapie noch anders geworden, und zwar mittlerweile, man könnte böse sagen, mit Arsen und Spitzenhäubchen, denn die Patienten bekommen hier keine Zytostatika mehr, sondern Arsentrioxid und Vitamin A, und Sie sehen, dass hier auch an unserer Kohorte, die sicher eingeschränkt ist, hier die Remissionsrate von 90% weiter angestiegen ist, bisher alle Patienten, die wir damit induziert haben, eine komplette Remission erreicht haben. Und das ist sicher deshalb, weil einfach die Aplasie, die wir nach der Chemotherapie haben, hier nicht mehr eintritt. Basierend ist diese Therapie auf dem Protokoll, das Francesco Lococco 2013 im New England Journal of Medicine publiziert hat und das heuer dankenswerterweise von Uwe Platzbecker im GCO bestätigt wurde. Und hier wiederum zurück zu unseren Patienten. Sie sehen hier die Patienten mit niedrig- oder intermediärem Risiko, die mit Arsen-ATRA therapiert wurden, mit bei 100% Überleben, bisher innerhalb der ersten 5 Jahre. Dann doch deutlich schlechter hier die Patienten, die mit dem AIDA-Protokoll, das ist der Vitamin A und Chemotherapie therapiert wurden, ganz zu schweigen von den Patienten, die vor der ATRA-Ära therapiert wurden. Ein Problem bei der Therapie stellen immer noch Patienten dar, die keine komplette Remission erreicht haben, trotz mehrfacher Induktionstherapie, aber in einem guten Allgemeinzustand sind und damit eigentlich man ihnen noch eine Therapie anbieten möchte. Bei diesen Patienten führt leider eine Transplantation meist nicht zum Erfolg, da viele dieser Patienten bereits mit Blasten wiederum regenerieren. Und 2 Optionen hier dargestellt, und zwar eine von Log 2010 publiziert, die andere von Werner Rabitsch mit unserer Kohorte. Und zwar wurde hier versucht, die Tumormasse dieser Patienten zuerst mit konventioneller Chemotherapie zu reduzieren, entweder mit Chlorpheniramin, Cyclophosphamid oder Chlorpheniramin alleine. Und dann, wenn der Patient Aplasie war, wenn also eine relativ geringe Tumormasse da war, dann wurden diese Patienten Richtung Transplantation gemanagt. Das heißt, hier wurde dann nochmals Hochdosis Chemotherapie und Stammzelltransplantation durchgeführt. An unseren Patienten sehen Sie von den 20, die wir therapiert haben, hier nach 3 Jahren das Plateau bei knapp über 30% für eine Kohorte mit refraktärer oder relapsiert refraktärer Leukämie. Hier haben wir mittlerweile 50 Patienten behandelt und sind dabei gerade am Auswerten, inwieweit hier diese Kurven halten. Abschließend zu den neuen Therapieansätzen. Nummer 1, leukämische Stammzelle. Diese Zelle ist nur ein Bruchteil der leukämischen Zellmasse, aber die Zelle, die zum Rezidiv führt und dafür verantwortlich ist, dass unsere Patienten schlussendlich versterben. Das ist natürlich ein primäres Ziel unserer Therapie. Optionen wären möglicherweise CD33, das zumindest in einem Teil dieser leukämischen Stammzellen exprimiert wird. Das andere wäre eine Option mit CD123, der IL-3-Rezeptor-Alpha-Chain, die eigentlich ein Charakteristikum der leukämischen Stammzellen im Erwachsenen ist. Andere Möglichkeiten, die Stimulierung des Immunsystems. Die GVHD hat uns gezeigt, dass das durchaus ein erfolgreiches Modell sein könnte. Daher das Modernste, das derzeit in Studien ausprobiert wird, sind die Vakzinierungstherapien. Eine andere Möglichkeit, die Stimulierung der T-Zellen durch Interleukin-2-Histamin-Dihydroxyprochlorid, wie das die Göteborger Arbeitsgruppe publiziert hat und von uns mittlerweile auch angewendet wird. Neue Chemotherapiestrategien gibt es und dann natürlich das weite Land der zielgerichteten Therapien, sei es Tyrosinkinase-Inhibitoren oder andere Inhibitoren, die hier in der Signaltransduktion der Zelle eingreifen. Ich möchte hier auf ein Beispiel noch zugreifen, und zwar PKC-412, das Midostaurin. Und hier konnte bereits 2015 Stone und Mitarbeiter zeigen, dass diese Therapie, wenn sie zu einer normalen Chemotherapie dazugegeben wird, bei Patienten, die FLT3 mutiert sind, das Überleben signifikant verbessert. Er hat diese Daten mittlerweile heuer im New England Journal of Medicine publiziert und es ist seit 1. November in Österreich auch zugelassen und ich bin gerade in Verhandlungen mit der Krankenkasse bei den ersten Patienten, wo wir das auch wirklich dann auch ambulant als Erhaltungstherapie verabreichen wollen. Nimmt man sich die zielgerichteten Substanzen, wie zum Beispiel das Midostaurin, so ist sicherlich zu bedenken, dass die Medikamente, die derzeit den Weg in die Klinik gefunden haben, wie zum Beispiel ein Imatinib, ein Sorafenib oder Midostaurin, sicher zielgerichtet sind, allerdings nicht unbedingt nur auf ein Target, sondern wie Sie hier an diesem schönen Baum sehen, viele unterschiedliche intrazelluläre Targets getroffen werden. Bei Midostaurin zum Beispiel auch KIT und das KIT-DR216V, das dazu geführt hat, dass diese Substanz auch bei der Therapie der aggressiven Mastozytose zugelassen ist. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen, konnte Ihnen hoffentlich zeigen, dass wir doch einiges des Weges schon zurückgelegt haben, aber auch, dass der Weg, der vor uns liegt, doch noch etwas steil und steinig sein kann und wir unsere Tritte genau setzen müssen, um adäquate Verbesserungen herbeizuführen. Und damit herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.